ARD. Das letzte Mal habe ich Meghan Markle zusammen mit Prinz Harry 2022 in Düsseldorf erlebt. Bei der Vorstellung der Invictus Games, die dann ein Jahr später, also 2023, in Düsseldorf stattgefunden haben. Und die beiden haben sich sehr viel Zeit genommen für die Menschen und für die royalen Fans vor dem Düsseldorfer Rathaus. Und ja, Meghan Markle, die ins Leben getreten ist von Prinz Harry, hat schlagartig auch sein Leben verändert. Und ja, was es mit ihm gemacht hat, das hören wir jetzt.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo, liebe Podcast-Fans, Hörerinnen und Hörer. Julia Melcher, du bist wieder bei mir. Du bist im Studio im WDR in Köln zugeschaltet. Wir haben ja schon Teil 1 zusammen aufgezeichnet und wir sind jetzt bei Teil 2. Prinz Harry, 40 Jahre wird er alt und ich muss mal sagen, Julia, er hat ja auch schon ein bewegtes Leben hinter sich, ne? Mit 40.
Ja, und eins geprägt eigentlich von vielen traurigen Ereignissen. Ich finde es auch zum Teil ein sehr tragisches Leben. Irgendwie eine tragische, er ist zu einer tragischen Figur geworden.
Aber er hat auch Gutes getan, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, Invictus Games, sein Baby, ja. Und manchmal denke ich so, er kämpft sich so ein bisschen durchs Leben. Und jetzt in der Nachschau, ne, 2018, du hast ja die beiden auch erlebt, 2018 in Windsor bei der Hochzeit, ne, am 19. Mai.
Es war ein Märchen. Also ich werde diese Bilder, diese Eindrücke von Windsor niemals vergessen. Es war wie im Rausch, also auch darüber zu berichten. Weil es war also, man hat sich so gefreut für den Harry, dass der endlich glücklich ist. Diese Vorbereitungen der Hochzeit waren ja auch so dramatisch mit dem Vater von der Meghan, der sie zum Altar führen wollte. Und dann kam dieser Paparazzo-Skandal raus, dass er also Geld dafür bekommen hat, um sich bei der Anprobe von vom Anzug und vom Kött oder so fotografieren zu lassen, was ja furchtbar gewesen sein muss im Vorfeld. Und dann diese Frage, wer führt die Meghan zum Altar? Und dann hieß es, Charles wird seine Schwiegertochter zum Altar führen. Und ich fand, das war ein total bewegender Moment. Also ich werde nie diesen Augenblick vergessen, wo Meghan, eine wirklich bildschöne Braut, in die St. George's Chapel von Windsor Castle alleine hereingetreten ist und dann also auch wirklich sehr schön und würdevoll diesen Gang entlang gegangen ist. Und auf der Hälfte hat Prinz Charles, damals eben noch der Prinz Charles, seine Schwiegertochter in Empfang genommen und sie zum Altar geleitet und dort seinem Sohn übergeben. Und ich finde, das war dann doch eine große Geste von Charles, die gezeigt hat, dass sie doch sehr herzlich in der Familie willkommen geheißen wird.
Und auch das Licht war perfekt. Der Sonnenschein durch diese Kirchenfenster oder durch diese Chapelfenster, das war schon, da hat irgendwie alles gepasst, ne?
Das hat alles gepasst. Und die Musik und diese Blumen. Und es war so nett, wie sich das so alles gefügt hatte. Also auch die Mutter von Meghan, die eigentlich irgendwie als Yoga-Lehrerin mit Dreadlocks in Kalifornien lebt und die sich dann also wie so natürlich der Etikette und dem Anlass entsprechend gekleidet hat. Und Charles hat sie an die Hand genommen und Charles und Camilla haben sie umrahmt, als sie aus der Kirche herausgetreten sind. Wir hatten so das Gefühl, es ist das Happy End für diesen Prinzen, dem wir das auch so gewünscht haben. Aber dennoch hatte es auch damals schon immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Beigeschmack, sondern es hatte so ein bisschen, also zumindest hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil Meghan eben eine Frau ist, die eine gestandene Frau war, die auch durchaus schon etwas älter war und auch irgendwie aus eigener Kraft was geleistet hatte. Die ist Schauspielerin gewesen, ja dann auch sehr erfolgreich geworden. Sie war Aktivistin und hatte ja auch schon durchaus Themen, für die sie auf dem Podium gestanden hat und sich kämpferisch gezeigt hat. Und sie war ja auch sehr ehrgeizig und sehr selbstbewusst. Das sind ja auch tolle Eigenschaften. Aber es waren halt Eigenschaften, die mir zu denken gegeben haben, ob sie denn geeignet ist, um sich in dieses System einzufügen. Denn das, wenn du da Mitwachen machen willst, musst du dich in gewisser Weise halt auch da eingliedern.
Genau, und ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge mit Cressida und mit Chelsea, die gesagt haben, no. Ja, Meghan Markle hat gesagt, klar, ich mach das. Und jetzt im Nachgang, wenn wir so drüber reden, ich meine, ich glaube, damals hätten wir niemals gedacht, dass das eine neue Ära irgendwie einleiten würde und alles verändern würde in dem Sinne. Ne? Wir hatten so gedacht, ah ja, super, das ist eine Modernisierung des Königshauses, aber dass sich das so dermaßen verändern würde.
Ja, vor allen Dingen so schnell. Also ja, sie ist ja zumindest angetreten, auch in ihrem Verlobungsinterview, mit dem Wunsch, der Krone zu dienen und Her Majesty und so. Damals lebte er die Queen noch. Also quasi sich in den Dienst ihrer Majestät zu stellen und was aus ihrer Rolle zu machen. Dass sie was aus ihrer Rolle machen wollten, merkte man. Tun sie ja auch. Aber eben nicht nach den Spielregeln des Königshauses. Und das war einfach das Problem. Also einmal das von der Meghan, die da doch einfach zu selbstbestimmt auch aufgetreten ist. Und natürlich auch vom Königshaus, die einfach auch nicht darauf vorbereitet waren, auf so ein Kaliber Frau.
Harry war ja vom ersten Tag an, so wie er es beschreibt, Feuer und Flamme, war schockverliebt, als er ihr Bild gesehen hat auf Instagram. Und dann waren sie später dann auch nochmal auf Reise. Und da hat er gesagt, so, sie ist perfekt, sie ist perfekt, sie ist perfekt. Also er hat sie schon, vielleicht wahrscheinlich immer noch, vergöttert. Es ist die eine, die einzig wahre Frau, endlich habe ich sie gefunden. Ne? Also es war für ihn schon so ein prägender Moment. Und die haben es auch lange geheim gehalten. Also es ging eigentlich ganz gut, ne, noch am Anfang.
Ja, und es war halt, er war halt auch so traurig. Entweder war er allein oder seine Beziehungen zu den Freundinnen, die er halt auch sehr geliebt hat, sind aufgrund seiner Rolle in die Brüche gegangen, weil die Angst davor hatten, sich dem Reglement als Prinzenfrau unterzuordnen oder eben halt ständig von den Medien verfolgt zu werden. Und endlich hatte er eine Frau gefunden, die bereit war, das mitzumachen, die dem gestanden zu sein schien. Und er hat sich ja wohl Hals über Kopf in sie verliebt. Ja. Also sie sprachen von Love at First Sight, also Liebe auf den ersten Blick. Man hat wirklich das Gefühl, es ging vom Blind Date vor den Altar bei den beiden.
Ja, und als dann bekannt wurde, dass Prinz Harry eine US-Schauspielerin daten soll, da wurden natürlich ganz viele Journalisten natürlich befragt, gerade auch in Großbritannien, was sie denn von ihr halten. Und es gibt eine Emmy Nash vom Hello Magazine und sie wurde auch befragt zu Meghan Markle und da hören wir jetzt mal rein.
All royal watchers were intrigued to see these reports that Prince Harry is dating Meghan Markle. I think everyone really hopes that he's going to find the right person and settle down. It's something he's talked about a lot. And, you know, he has spoken about how lonely the job can be, in a sense that he'd like to have someone by his side to enjoy the experiences that he gets to have. You know, he has this very unique lifestyle, and I think it would be great for him to be able to share that with somebody.
Und das, Julia, hast du ja genau auch in der letzten Folge gesagt.
Es ist eigentlich sehr einsam.
Ja, es ist einsam und es ist schöner, all die Dinge zu zweit zu erleben, gerade als Prinz. Ne?
Ja, und ich meine, in der Zeit, in der ich Harry jetzt auch beobachtet habe, er war auf einmal ein ganz anderer Mensch, als er diese Termine mit Meghan zusammen wahrgenommen hat. Es war ja leider nur ein relativ kurzes Zeitfenster, bis die beiden sich eben zum Ausscheiden aus dem Königshaus entschieden hatten. Ja. Aber die Termine, die die wahrgenommen haben, Hand in Hand und vor die Fotografen getreten sind und mit den Kindern und den Schaulustigen am Wegesrand gesprochen haben oder irgendwie den Vertretern von den Wohltätigkeitsorganisationen begegnet sind. Also dieser Dialog, den zu zweit zu suchen, das ist natürlich ganz anders. Ich weiß das ja auch von den anderen Königsfamilien oder von den anderen Kronprinzen und Prinzessinnen aus königlichen Familien. Es ist immer schöner, das natürlich zu zweit zu machen. Das galt für die Victoria von Schweden eben genauso wie für Felipe von Spanien.
Aber auch für die Geschwister dann auch.
Absolut,
ne?
Klar, genau. Sobald du in die Öffentlichkeit trittst, über einen roten Teppich macht es einfach alleine keinen Spaß. Da hält man sich gerne an seinem Partner nicht nur fest, sondern man erlebt das eben auch gemeinsam.
Also im Juli 2016 entdeckt Prinz Harry Meghan Markle auf Insta und versucht dann Kontakt herzustellen, was auch gelingt. Und erst im November 2016 wird es dann öffentlich. Also sie konnten das wirklich relativ lang geheim halten. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert.
Ja, wobei sie ja, also so viel war sie ja dann doch nicht in London. Ich glaube, am Anfang war es halt einfach eine Fernbeziehung, sodass es halt nicht so viele Gelegenheiten gab, bei denen sie irgendwie hätten abgeschossen werden können von Fotografen oder von Handykameras. Er ist eben nicht mit ihr abends in die Clubs gegangen oder auf irgendwelche Polospiele, sondern das hat ja wirklich dann doch recht lange gedauert, bis man die beiden mal zusammen gesehen hat. Den ersten gemeinsamen Auftritt. Für mich, den erinnere ich ein Jahr später, im September 2017, eben bei den Invictus Games. Ne? Da habe ich sie also wirklich auch noch richtig vor Augen, wo man sie dann halt auch gesehen hat, oho, da ist es jetzt was Ernstes. Und das wurde ja mehr oder weniger begleitet mit dem Cover von der Vanity Fair, wo man also wirklich eine umwerfende Meghan gesehen hat mit so einer mit so wilden Haaren. Und der Titel war nur Just Wild About Harry. No. Bewusst hat sie sich ablichten lassen und das Interview gegeben, dass sie halt verknallt war bis über beide Ohren. Genau. Aber das war halt ein Jahr ungefähr nach dem Kennenlernen.
Gut, sie war vorher, glaube ich, ja schon auf dem Polospiel von Harry. Da hat man sie auch schon mal so am Rande gesehen. Aber da war das Augenmerk noch nicht so stark der Presse. Aber dann wurde es ja immer krasser. In Kanada wurde sie ja dann von Paparazzi verfolgt. Also es war dann auch nicht mehr lustig für sie. Es war schon auch eine harte Zeit.
Ich glaube, was ja für die beiden sehr schwierig war, dass halt sofort auch über sie geätzt wurde. Aufgrund ihrer afroamerikanischen Wurzeln mussten die da einige diskriminierende Kommentare also auch über sich ergehen lassen. Und da hat es ja etwas gegeben, was eigentlich vorher undenkbar war, nämlich, dass Harry ein Presskommuniqué herausgegeben hat oder in seinem Namen wurde das herausgegeben, wo er sich verbittet, dass so über seine Freundin gesprochen wird, dass das eben an Belästigung und Diskriminierung grenzt.
Ja, also an diesen Tag kann ich mich erinnern, da habe ich sofort ein Gespräch gemacht im Radio, das weiß ich noch.
Ja, daran merkte man, okay, das ist ernst.
Ja,
das war, glaube ich, im Herbst 2017, so ungefähr, so nach der Vanity Fair.
Ja.
Und dann dauerte es ja auch nicht mehr lang, dass sie die Verlobung bekannt gegeben haben.
Es ging alles sehr, sehr schnell. Ich hatte ja so, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch gehabt, gell, Julia, dass für mich das so irgendwie den Anschein hatte, als wolle er sich oder er möchte sie nicht mehr loslassen, sie festhalten, weil er einfach das mitgemacht hat mit Chelsea und Cressida, dass sie halt einfach gesagt haben, nee, das mache ich nicht mit. Ich bin dann mal weg, ja.
Sie schien ja bereit dazu, anders eben als Cressida und Chelsea, schien Megan von Anfang an bereit dazu, das mitzumachen, die Rolle zu spielen und dem auch gewachsen zu sein. Dass es dann anders kam, das war dann, fand ich wiederum sehr überraschend. Oder Megan ist halt ein ganz anderer Typ, als Harrys Ex-Freundinnen es vorher waren.
Dann die Hochzeit schon am 19. Mai 2018, ja. Das ging so, so schnell. Selbst das Königshaus hatte ja auch zu den Vorbereitungen gesagt, dass es ja auch etwas, schon ein bisschen überrumpelt war.
Herausfordernd,
weil ja die Frage auch, wo wird geheiratet? Westminster Abbey wollte wohl Harry gerne, aber dann habe wohl Prinz William gesagt, nee, da haben schon wir geheiratet. Also Kate und er. Und St. Paul's Cathedral wird auch nicht gehen. Da hätten ja schließlich die Mutter geheiratet und Charles. Es war schon ein langes Hin und Her. Und dann kamen sie dann auf St. George, wobei die St. George's Chapel, also ein besserer Ort, hätte es eigentlich gar nicht sein können. Das war schon auch gut für die beiden, fand ich jetzt so. Auch wie es dann da war vor Ort.
Ja,
ne?
Weil
so
es halt ein ganz anderes Setting war, als das, was wir in London erlebt haben, 2011 bei William und Kate. War das schon schön. Und er hat natürlich auch diese ganz engen Verbindungen zu Windsor, weil er in Eton auf die Schule gegangen ist, fußläufig von Schloss Windsor entfernt. Mhm. Und Windsor war ja in den letzten Lebensjahren auch der Hauptwohnsitz der Queen, sodass er da einfach sehr viel Zeit verbracht hat und auch irgendwie, glaube ich, eine gute Zeit verbracht hat. Aber du sagtest ja gerade, es ging so unheimlich schnell. Mhm. Ich meine, wir reden davon, klar, im Sommer 2016 haben sie sich kennengelernt und dann war das irgendwie im Mai 2018. Allein sich als Frau, die in die Königsfamilie einheiratet, sich darauf vorzubereiten, ich finde, man muss das dann auch einfach mal wahrscheinlich ein paar Jahre erleben, was das bedeutet. Die ganzen Feierlichkeiten, also auch, es gibt ja jedes Jahr Traditionen vom Garter Day, also Hosenbandorden über die Buckingham Palace Garden Party.
Ja, oder Trooping the Colour.
Trooping the Colour und so weiter. Es gibt namenlos viele Anlässe, die man irgendwie erstmal verstehen muss.
Ja.
Und sie musste natürlich auch irgendwie als totale Quereinsteigerin ja auch was lernen.
Ja,
ne?
Auch Remembrance Day, ne? Das ist ja auch so ein besonderer Tag, gerade in Großbritannien. Ne?
Absolut, es sind halt unendlich viele Feierlichkeiten. Aber ich meine, sie ist halt auch Amerikanerin aus einem völlig anderen
kulturellen Setting.
Absolut.
Klar.
Als zum Beispiel Kate, die ja nun auch damit groß geworden ist, als Engländerin, außerdem natürlich auch irgendwie so ein bisschen diesen Werdegang mitgemacht hat, einer höheren Tochter in Großbritannien und natürlich sehr lange mit dem William auch zusammen war. Die hat sich das ja über Jahre angucken können. Aber die Megan ist eine Quereinsteigerin gewesen, ohne Vorbereitungszeit. Ja? Also ich meine, die muss ja auch ein bisschen von der Geschichte irgendwie was verinnerlichen. Sie muss verstehen, welche Funktion der Monarch hat, welche Zeremonien es sind, wie die Krone organisiert ist, wer welche Zuständigkeiten hat, welche Budgets es gibt.
Die Geschichte des Königshauses kommt dazu, ne?
Also absolut.
Alles, ne?
Oder des Commonwealths. Ich bin der König, heute damals war es noch die Queen, ist halt Oberhaupt von vielen, vielen Nationen. Also das ist etwas, das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Und ich meine, das ist im Online-Studium quasi halt auf der anderen Seite des Atlantik. Ich glaube schon, dass das, also auf die Frage, es ging einmal sehr schnell, aber und das auch noch auf Distanz.
Sie ist so Ende 2017 ist sie nach London dann gezogen, in das Cottage da am Kensington-Palast. Und dann war ja schon im Mai, war ja schon die Hochzeit. Und immerhin haben sie ja dann in Windsor leben können, ne, Frogmore Cottage, und was sie ja auch dann renoviert haben und die Queen da ja auch sehr großzügig war. Und Harry wollte aber diese Frau absolut, war immer wieder was Neues. Ich meine, es gab ja die Momente, da hatten wir ja in der letzten Folge auch schon gehabt, Fab Four, wo sie zu viert aufgetreten sind, Kate, William und Harry und Meghan, ne?
Ja, ich meine, das war ja wirklich ein vielversprechendes Bild, was sie gegeben haben, denn auch die Frauen sind ja völlig unterschiedliche Typen, genauso wie William und Harry ganz unterschiedlich sind. Und diese beiden Paare haben halt auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsschichten angesprochen. Also ich meine, William und Kate, die stehen so ein bisschen mehr fürs Establishment.
Genau,
Und Harry und Meghan auch für diese multikulturelle Gesellschaft Großbritanniens. Ja. Ich meine, viele Briten, die haben eine ganz andere Herkunft. Die sind halt nicht geboren oder in zweiter Generation kommen sie halt irgendwie aus irgendwelchen Commonwealth-Staaten oder noch anderswoher, haben halt einen Migrationshintergrund. Und ich meine, die fühlten sich halt durch eine Meghan ganz anders vertreten, aber eben halt auch nicht nur dieser multikulturelle Background, sondern auch so eine Frau, die eben halt sehr selbstbestimmt ist, die sich für Frauenrechte einsetzt und wirklich so ein aktivistisches Herz hat, die halt spricht halt auch einfach die jungen Bevölkerungsschichten sehr an.
Und sie hat, ich meine, sie hat für Harry ihr Leben, ihr freies Leben ja auch, sagen wir mal, hergegeben, muss man ja sagen. Also die wurde rausgeschrieben dann aus Suits, aus der Anwaltsserie, hat Kanada verlassen. Also sie hat viel aufgegeben für Harry.
Naja, sie hat aber natürlich auch was Tolles, eingetauscht.
Ne? Klar,
natürlich hat
natürlich
sie was aufgegeben. Aber auch wenn sie eben so eine Aktivistin ist, diese das Königshaus als Plattform nutzen zu können für seine Themen, ist ja auch irgendwie eine grandiose Bühne.
Das glaube ich, aber ich weiß nicht, ob sie es in dem Moment schon so, glaube ich, verstanden hat, dass sie es auch so nutzen kann, also so für den ersten Moment. Und als sie dann, sagen wir mal, abgehauen sind, war noch nicht mal ein Weihnachten dann mehr da. Das fand ich irgendwie hart, dass sie dann einfach
Meinst
sagen...
Meinst du jetzt vor dem Brexit?
Ja, genau. Die sind ja, ich meine, die sind ja so leise ausgestiegen, sage ich jetzt mal. Die sind einfach mal nach Kanada und haben dann da frohe Weihnachten gewünscht von dort aus und waren nicht bei der Familie, obwohl ja Harry so ein Familienmensch ist. Also sagen, okay, dann sind wir halt an Weihnachten jetzt nicht da in Sandringham. Und zumal man ja auch wusste, wie alt die Queen ist. Also das finde ich schon so, das immer im Hinterkopf zu haben.
Also ich meine, die beiden haben im Mai 2018 geheiratet. Und Weihnachten 2019 war schon Weihnachten nicht mehr mit der Familie. Und in der Zwischenzeit wurde noch Archie geboren. Ich finde, auch das darf man immer nicht so vergessen. Das macht ja auch viel mit so einem jungen Paar. Auch hormonell, ehrlich gesagt, ist man natürlich dann auch irgendwie ganz viel empfindlicher und sensibler in der Einordnung von bestimmten Sachverhalten. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und ich erinnere noch 2019, also das Jahr nach der Hochzeit, da im Herbst, da hatten die beiden ihre Afrika-Reise gemacht und dann gab es eine Doku, die wurden also begleitet auf ihrer Afrika-Reise und das waren ja auch tolle Bilder und die beiden waren ja irgendwie vielversprechende Repräsentanten der Krone und da haben die ihrem Ärger zum ersten Mal Luft gemacht und alle so, was ist da los, okay, ihr scheint wohl dann doch nicht so glücklich zu sein in diesem ganzen institutionellen Setting, wie wir das alle gedacht haben. Und dann war das eigentlich so der erste Vorbote. Dann waren sie Weihnachten nicht in Sandringham bei der Königsfamilie dabei. Kann man ja auch verstehen, so eine junge Familie, dass die vielleicht auch irgendwie erstmal mit ihrer Mutter zusammen Weihnachten feiern wollen. Aber dann kam die Meldung des Mexit, das weiß ich noch.
Und gab es da diesen Deal? Ich meine, da gab es da verschiedene Varianten, wie sie aussteigen können oder mehr Freiheiten zu haben. Und eine Idee war ja von den beiden zu sagen, okay, wir vertreten eben die Krone im Commonwealth. Aber darauf wollten sich ja offenbar die Queen und damals noch Prinz Charles nicht einlassen. Vielleicht wäre das
also
eine
ich meine,
gute
die
Variante
Art, wie
gewesen.
Sie das kommuniziert hatten, war ja auch eigentlich ein Affront. Ja,
also
sie
haben das halt stimmt
gesagt,
schon.
Ja, wir möchten eine fortschrittliche neue Rolle einnehmen. Ja, okay. Ich meine, könnten sie das nicht mit dem Königshaus auch irgendwie zusammen machen können? Und sie wollten gerne arbeiten, um finanziell unabhängig zu sein. Und da hatte man dann doch gestaunt und gedacht, okay, dann war's das wohl.
Ja, ja, ich glaube, sie wollten so nach dem Motto, dusch mich, aber mach mich nicht nass, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und natürlich war immer das Thema Sicherheit. Das hat ja Harry heute noch, dass er nicht einen richtigen Schutz hat, was er ja selbst bezahlen muss und eben nicht bekommt, wenn er in Großbritannien ist, dass er Polizeischutz hat, wenn er in London ist. Und das treibt ihn ja auch immer noch um, ja.
Sie haben sich losgesagt von ihren institutionellen Verpflichtungen und wollten eben halt auch finanziell unabhängig sein und sie wollten nicht mehr dem medialen Druck ausgesetzt sein, mussten dafür eben halt auch die Konsequenzen ziehen, denn die Queen, damals lebte sie halt noch, hat gesagt, es gibt kein Half-in, Half-out, also man kann nicht mit einem Bein im Königshaus sein und bestimmte Termine wahrnehmen und bestimmte Privilegien dafür auch bekommen. Und dann andererseits wieder nicht. Nee, das will ich dann nicht. Das geht halt nicht. Und das Traurige ist ja eigentlich, sie wollten eben diesem, ich sag mal, institutionellen und medialen Druck entfliehen, haben aber eigentlich das Gegenteil erreicht. Ja. Also ja, sie sind finanziell unabhängig, weil sie aber auch eben daraus Geld machen, ne, indem sie halt auch sehr viel preisgeben, sich quasi den Medien ausliefern und eben halt auch mit der Institution im Clinch liegen. Ja. Also das ist ja eigentlich dann doch irgendwie die traurige Erkenntnis gewesen.
Ich glaube auch, das Thema Relevanz ist auch ganz wichtig, also noch weiterhin relevant zu sein. Also nicht nur im negativen Sinne, sondern einfach Dinge zu tun, die die beiden relevant machen. Ja, also ich meine, die haben ja diese zwei Reisen jetzt gemacht, Nigeria und Kolumbien, was ja so ein bisschen dann natürlich auch von der britischen Presse als Staatsbesuch ja gewertet werden könnte, ja, was ja ein Affront sei und so weiter.
Gut, hey, guck mal, ich meine, Sie haben das ja vorher, wir haben gerade über die Afrika-Reise gesprochen. Damals waren Sie 2019 im Auftrag der Regierung als Botschafter Großbritanniens unterwegs. So, jetzt machen die das auf eigene Kappe, obwohl sie ja eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben wollten. Mhm. Reisen eben nach Nigeria und nach Kolumbien auf Einladung der kolumbianischen Vizepräsidentin. Ja. Entschuldigung, jetzt lassen die sich also auch noch von denen instrumentalisieren, weil diese kolumbianische Vizepräsidentin, die macht dadurch ja quasi auch Werbung
Wahlkampf
für sich,
ne? Nächstes Jahr Wahlen sind, ja,
also
genau.
Und das ist nicht abgesprochen. Natürlich reisen sie jetzt auch eben nicht mehr im Auftrag der Regierung und nicht als Glieder der britischen Königsfamilie, aber sie werden ja immer noch damit in Verbindung gebracht.
Also
und dann machen die das natürlich. Ich finde das ja auch ganz toll, die Themen, die sie unterstützen und auf die sie also auch damit irgendwie dieses Scheinwerferlicht lenken. Das waren jetzt, da ging es halt auch um die Stärkung der Rolle der Frau, als sie in Kolumbien waren.
Ja, und auch Mobbing im Internet, wie man Kinder schützen kann, haben ja auch.
Aber dieses Wie, das ist halt sehr schwierig und damit machen sie es sich halt auch einfach nicht leicht. Das ist halt auch sehr umstritten, diese Reisen, die sie machen. Und das wird im Königreich weder von der königlichen Familie noch von der Regierung noch von den Briten irgendwie
gutiert, ne?
Nee, gutiert, richtig. Mhm. Und das, man sieht das ja auch in den Umfragen. Ich meine, Harry zur Zeit seiner Hochzeit war der Top of the Pops.
Ja,
ne?
Total.
Also, der war wirklich ein absoluter Superstar. Meghan auch.
Oh, ja?
Zwei absolute Superstars. Ja. Und heute rangieren die auf den untersten Plätzen in der Beliebtheitsskala. Es werden ja regelmäßige Umfragen gemacht, die natürlich von Kate und William angeführt werden. Früher eben aber von Harry und Meghan.
Ja, ja. Also 12 Meghan, 13 Harry, 14 Prince Andrew. Traurig, ne?
Ja, er hat also so viel eingebüßt an eben an Sympathien, aber auch an, du hast es vorhin auch angesprochen, diese Suche nach Relevanz. Also er war halt, als er Mitglied der Königsfamilie war, war er halt auch ein Stück weit relevant. Und jetzt ist er an dem Punkt angekommen, wo er nie hin wollte, dass er Gutes tun will, aber keiner mehr richtig da Notiz von nimmt.
Ja, und auch nicht möchte. Also und noch nicht mal seine Familie, obwohl die genau wissen, er macht was gut. Mit Invictus Games zum Beispiel, was ja eine absolut gute Sache auch ist, aber trotzdem ist nicht so gesehen wird.
Er macht halt auch einfach, er macht einfach auch viele Fehler. Mhm. Natürlich kann ich es verstehen, dass er für sich und seine Familie Polizeischutz haben möchte. Mhm. Aber er versucht sich das beim Innenministerium juristisch zu erstreiten. Ja, also ich meine, da verklagt der Sohn des Königs die Regierung des Königs.
Ja.
Das ist natürlich nicht besonders geschickt.
Nee.
Zumal man ja bereit ist, ihn immer nach Absprache einen gewissen Schutz, Polizeischutz zur Verfügung zu stellen, aber eben nicht halt per se wie einem Staatsgast zuteil wird.
Ja, richtig.
Oder er führt halt einen juristischen Feldzug gegen die Medien. Damit hat er eigentlich auch ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen. Ich meine, Camilla könnte da ein Liedchen von singen. Und selbst auch natürlich auch Charles. Und wahrscheinlich würden die viele Prozesse gewinnen, was die in den 90er Jahren an Indiskretionen haben ertragen müssen, die auch auf illegalem Wege sich von den Medien beschafft worden sind. Aber es gab eben nie ein Wort der Klage. Jetzt ist die Frage, muss man sowas ertragen? Nee, muss man nicht. Mhm. Aber, und Harry wurde ja auch in einem Punkt auch Schadensersatz schon zugesprochen. Ihm wurde ja auch Recht gegeben. Aber der Familie wäre es am liebsten, wenn er jetzt bitte mal einen Punkt macht.
Ich glaube auch gerade mit dem Oprah Winfrey Interview, mit der Netflix-Doku, mit dem Buch. Das sind so Dinge, da hätte man Harry davor schützen müssen. Sehe ich so. Also hätte es Berater geben müssen, die hätten sagen müssen, das machen wir jetzt mal nicht. Macht euren Job, macht eure Projekte, tut Gutes und redet trotzdem drüber, aber hört auf, so tief aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Das Schlimme ist doch, Annelie, dass sie einfach, glaube ich, auch die falschen Berater haben. Also hätte er Mitglieder aus seinem alten Stab gehabt, die gewusst hätten, worauf es ankommt und ich sag mal auch einfach auch Briten sind, die so ein bisschen mit den Gepflogenheiten der Krone vertraut sind, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber der ist natürlich in einem komplett anderen Umfeld gelandet, von PR-Maschinen, Social Media und Netflix und Spotify, also sagen wir so Medien, kommerziellen Medien und kommerziellen Beratern, die natürlich alle versuchen, das Maximum da auch für sich auch mit rauszuschlagen.
Ja, klar. Und ich meine, gut, Prinz Harry hat ja auch mit allen gebrochen, inklusive Beratern dann in Großbritannien oder die dem Königshaus nahestehen oder auch vielleicht fürs Königshaus sogar arbeiten. Er wollte einfach damit nichts mehr zu tun haben und hat einfach auf die falschen Leute
und
gesetzt.
Und auch Freunde. Ich meine, Harry ist wirklich ein Sohn des britischen Establishments. Als Polospieler, als Absolvent dieser tollen Offiziersakademie Sandhurst. Und natürlich hat er also auch immer, ich sag mal, mit den Söhnen der Aristokratie zu tun und der Upper Class und so. Aber das war halt auch irgendwie so eine ganz geschlossene Bubble, nenne ich es mal. Der hatte wirklich auch Freunde, die auf Gedeih und Verderb zu ihm gehalten haben, aus der Schulzeit noch und eben vom Polo oder aus dem Militär. Und auch da ist nichts mehr viel übrig geblieben.
Ja, das stimmt. Es gab ja mal 2019, gab es ja einen Besuch von Meghan und Harry im Haus von Elton John in Frankreich. Da hatte wohl Elton John die beiden auch eingeladen und da waren sie wohl auch ganz happy und haben dann da so ein bisschen, ich sag mal, den Geschmack bekommen, in Freiheit zu leben, das zu tun, was sie wollen.
Witzig, ich kenne das gar nicht, diesen Besuch von bei Elton John. Interessant.
Ja, es hat ja ihm gearbeitet. Was machen wir jetzt? Wie wollen wir unsere Kinder aufwachsen sehen? Und so weiter und so fort. Ja.
Es scheint ja doch viel länger auch gearbeitet zu haben und auch irgendwie zu Diskussionen in der Familie geführt zu haben, als wir das angenommen haben. Also wir wissen ja eigentlich jetzt erst, dass es auch schon zu Zeiten der Hochzeit Diskussionen zwischen den Brüdern gab.
Ja.
In einer Zeit, als der Charles aber immer noch sehr versöhnlich war und darauf bedacht war, eben die Meghan zu integrieren. Ich sag's nochmal, also ich finde dieses ikonische Bild, dass er sie zum Altar geführt hat, wo ihr eigener Vater halt sie ja wirklich verraten hat und verkauft im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Bereitschaft war schon da eben von Charles, sie zu integrieren. Auch alle hatten ja irgendwie auch ein bisschen Verständnis dafür, dass er sich so eine Frau ausgesucht hat wie die Meghan, eben die so dominant ist, die ihm ja auch irgendwie auch hilft, seine eigenen Unsicherheiten, also auch damit umzugehen und die ihm halt auch ein neues Leben eröffnet hat. Sein größter Wunsch war es eben, eine eigene Familie zu haben. Und als sie dann gegangen sind, hat die Queen und Charles haben ja auch immer irgendwie versucht zu signalisieren in allen Veröffentlichungen, Harry und Meghan werden trotzdem geliebte Mitglieder der Familie bleiben. Also und sie halten immer die, haben immer irgendwie eine Tür aufgehalten. Und es scheint aber doch zu einem schweren Zerwürfnis gekommen zu sein zwischen Charles und Harry, eben durch die Anschuldigungen der Camilla gegenüber. Das ist etwas, was den Charles und auch die Camilla wohl zutiefst verletzt hat, dass der Harry in einem Interview im Nachklang oder zur Bewerbung seiner Memoiren behauptet habe, Camilla sei über Leichen gegangen, um ihr eigenes Image aufzubessern, was halt wirklich wohl an den Haaren herbeigezogen ist. Und also es gab halt auch ein paar Vorfälle, die wurden dann halt auch aufgeklärt im Nachhinein, mit denen Camilla selber überhaupt nichts zu tun hatte, sondern eben irgendeine Mitarbeiterin des Königshauses, die was durchgestochen hatte an Informationen.
Ja.
Beziehungsweise die hatte das ihrem Mann erzählt, der hatte das dann wiederum weitererzählt. So kam das raus. Daraufhin hat die Frau auch damals schon irgendwie gekündigt und Camilla hat sie dann wieder eingestellt und so. Also er drückt sich dann halt auch manchmal so unglücklich aus in seinen Interviews, dass er damit Leute so verletzt. Mm. Ne? Und er war ja auch jemand, der eigentlich über Camilla gesagt hat, das war kurz vor der Hochzeit, vielleicht 1-2 Jahre vor der Hochzeit mit Meghan, dass sie die Frau sehr lieben, weil sie ihren Vater sehr glücklich macht. Die hat auch nie versucht, irgendwie sowieso nicht die Mutter zu ersetzen, um Gottes Willen. Camilla ist jemand, der durchaus bewusst ist, was diese Jahre mit den Seelen dieser beiden Söhne gemacht haben. Ehe der Eltern, die im Rosenkrieg endete, der Tod der Mutter und irgendwie in diesem Spannungsfeld zwischen Vater und Mutter stand ja auch immer die Camilla. Und die von vielen ja auch dafür
gehasst wurde,
aber auch verantwortlich gemacht wurde. Ja, für den Bruch, nicht nur einen Ehebruch, sondern auch irgendwie an diesem Ausgang dieser Tragödie, wobei sie natürlich da kann sie ja gar nichts mit zu tun haben. Das ist für sie ja auch selber schrecklich gewesen. Und sie war ja so klug in diesen Jahren, weil sie sich halt total zurückgezogen hat. Sie hat auch Charles nicht mehr für sich beansprucht, sondern es war klar mit dem Tod von Diana, dass Charles sich jetzt um seine Söhne kümmert. Und also sie hat wirklich die schwersten Jahre mitgemacht aus Liebe zu diesem Mann. Und William und Harry haben das halt dann auch irgendwann erkannt. Und ich fand eigentlich doch, es ist auch sehr bemerkenswert bei der Hochzeit 2005, wie versöhnlich das eigentlich war, nämlich mit den Kindern von Camilla und mit den Kindern von Charles. Mm. Aber das hat sich ja dann offenbar für Harry anders gestaltet.
Genau, und es hieß ja immer, sie wollen nicht, dass ihr Vater Camilla heiratet. Es kam so im Nachgang immer so ein bisschen, es war so wie nachgetreten nochmal. Also sei es im Oprah Winfrey mit dem Rassismusvorwurf, dass jemand in der Familie...
Ja, aber der ging ja nicht gegen Camilla, ne?
Nein, das meine ich nicht, aber gegen die Mitglieder der Königsfamilie generell, weißt, dass er sich einfach unklug und strategisch gesehen jetzt nicht so gut verhalten hat.
Vor allen Dingen sind ja diese Vorwürfe blieben dann einfach im Raum stehen.
Genau.
Aus diesem Rassismusvorwurf, der wurde ja nie mehr von seiner Seite aus. Und er hatte ja die Gelegenheit dazu in seinen Memoiren oder in der Netflix-Doku. Mhm. Er hat sie in den Raum gestellt, beziehungsweise Meghan im Oprah-Interview. Sie hat damit angefangen mit diesen Rassismusvorwürfen. Mhm. Er kam da ja auch da schon so ein bisschen ins Rudern. Mhm. Und es wurde niemals belegt, weder eben in der Netflix-Doku noch in seiner Biografie. Und das ist ja sehr ungeschickt. Erstmal so ein Fass aufmachen und dann kommt da nichts. Ne?
Ja, und zumal man auch genau weiß oder er auch weiß, dass sich das Königshaus einfach dazu nicht verhält. In keiner Art und Weise und nichts kommentiert. Ja.
Ja gut, aber von William wissen wir schon, dass er ja auch gesagt hat, unsere Familie ist alles andere als rassistisch. Also dem William ist ja der Kragen geplatzt.
Ja
dann
gut, aber
ne?
gut, bei diesem einen Termin da. Aber ich glaube, es hat er auch im Nachgang bestimmt auch bereut, dass er sich da hat dazu hin bringen lassen.
Ja, aber gut,
ne?
Das ist
aber
ja schon richtig. Ja. Ich meine, das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Ich meine, gerade diese Familie, die irgendwie so
ja,
als...
Ja, klar.
Natürlich sind die durch und durch weiß, ja. Aber sie versuchen halt auch, ich meine, man muss sich nur die Krönungsfeierlichkeiten von Charles angucken, wie die also auch in diese ganzen zeremoniellen Akte versucht haben, die Mitglieder der verschiedenen Glaubensrichtungen oder des Commonwealths halt auch einzubinden.
Ja, aber gut, ich meine, Harry sieht es irgendwie oder hat es anders gesehen und naja, es ist natürlich jetzt interessant, wie es weitergeht, ne? Für ihn, für die Familie. Ich meine, die müssen Geld verdienen. Klar, Harry, habt ihr jetzt zum 40. Geburtstag nochmal gut Geld? Ja, so ungefähr 8,3 Millionen Euro. Kommt nochmal von Queen Mum. Das hat sie so verfügt.
Von seiner Urgroßmutter.
Genau, ja. Mhm. Und vor 2 Jahren hat...
Also quasi das Erbe von Queen Mum wurde so in Tranchen zu bestimmten Geburtstagen, unter anderem zum 40. Geburtstag, ausbezahlt.
Genau, und Prinz William hatte auch schon einen Happen bekommen davon, als er 40 geworden ist. Gut, na, er hat auch viel natürlich von Diana auch nochmal geerbt. Also eigentlich haben sie gutes Geld... Meghan Markle hat selbst auch Geld mit reingebracht. Aber gut, sie haben natürlich auch einen gehobenen Lebensstandard. Also es ist natürlich auch nicht gerade günstig. Und sie müssen natürlich für ihre eigene Sicherheit dann auch sorgen. Ne? Ich meine, das geht natürlich auch ins Geld.
Also im Prinzip kann man ja sagen, unterm Strich, eigentlich haben sie alles, was sie wollten. Also sagen wir mal so die finanzielle Unabhängigkeit, keine institutionellen Verpflichtungen mehr. Die Öffentlichkeit suchen sie selber. Sie entscheiden quasi selber, was sie wollen. Mhm. Aber ich frage mich immer, ob der Harry halt glücklich ist. Denn alle Termine, die wir irgendwie jetzt eben auch kürzlich auf dieser Kolumbienreise, wenn man ihn dann da so sieht, früher waren das dann halt die Reisen im Auftrag der Krone und jetzt halt mit Meghan hauptsächlich auch Reisen, die sich um Meghan herumdrehen. Ne? Und man hat dann immer das Gefühl, Mensch, Harry, bist du eigentlich glücklich? Und in seinen Interviews schaut er immer zurück. Ja? Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Harry sucht eben nach einem Sinn. Ja, er hat natürlich Sinn in der Vaterrolle gefunden, aber er ist halt dann doch am Ende sehr einsam, weil er eben halt aus seiner ganzen Identität herausgenommen wurde. Und ich persönlich finde es ja auch immer sehr traurig, dass diese Enkelkinder, also Archie und Lily, gar keine Verbindung zum Königshaus mehr haben. Ich meine, das sind die Enkelkinder vom König. Die wachsen aber in Kalifornien auf und haben ihren Großvater eigentlich noch nicht mehr richtig kennengelernt. Mhm. Und wir wissen ja auch aus dem Interview, was Harry gegeben hatte, das begleitend kam zu der Veröffentlichung seines Buches, hat er diesem Tom Bradley gegeben und dann hat er gesagt, I would like to get my father back and I would like to get my brother back. Also ich möchte meinen Vater und meinen Bruder zurückhaben. Ja, und wir sehen ja auch, ich meine, als dann diese Krebsdiagnose von Charles öffentlich wurde.
Dass er hingefahren ist, ne?
Völliger Blitzbesuch, hat er die ganze Welt unruhig gemacht. Oh Gott, wie ernst steht es um den König? Mhm. Weil Harry von jetzt auf gleich ins Flugzeug gestiegen ist. Mhm. Um seinen Vater für 45 Minuten zu sehen. Also er versucht das ja auch und er sagte ja dann auch bei anderer Gelegenheit, dass darüber ja auch gewunden geheilt werden könnten. Also er sucht wohl nach Versöhnung und natürlich wünscht man das auch, aber es ist doch sehr viel Porzellan zerschlagen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es kann man auch nicht mehr kitten, wie groß die Rolle dann auch ist von Prinzessin Kate, mit einer Versöhnung und natürlich auch mit, klar, Prinz William als Ehepartner. Das ist alles sehr schwierig. Also ich dachte nur, weißt du, ich meine, wir haben ja schon oft auch drüber geredet, wir haben ja auch schon Folgen aufgezeichnet, weißt du, damals, als auch das Buch rauskam. Und ich dachte mir nur so, oh nee, bitte nicht, also mach's nicht, dachte ich mir immer nur so für mich. Mach's bitte nicht, aber
vor allem profitieren tun alle anderen. Ich meine, wir unterhalten uns da drüber, machen einen Podcast, wir verdienen unser Geld quasi auch damit, dass ich mache eine Doku, du machst Podcast und so, dass man halt drüber spricht und fachsimpelt. Aber er selber hat sich halt damit keinen Gefallen getan.
Nein, absolut.
Und vor allen Dingen auch einfach seine Familie verramscht und die Krone.
Ja, schade. Und ich glaube, die Queen hätte sich das auch anders gewünscht. Dann. Ich denke auch, dass gerade König Charles schon auch gerne möchte, dass da wieder irgendwie Frieden einkehrt. Also so von seinem Naturell her findet er es, glaube ich, nicht besonders gut, wie es gerade so ist.
Naja, er ist auch keine streitbare Person oder so. Der sucht den Konflikt nicht, sondern er ist also ja eigentlich auf Versöhnung und Harmonie bedacht.
Richtig.
Und es gibt ja, sagen wir so, insofern ein gutes Zeichen auch von Harrys Seite aus. Das Buch Spare oder Reserve, wie es auf Deutsch heißt, kommt jetzt als Taschenbuch heraus. Und es wird aber keine überarbeitete Fassung sein, sondern und eigentlich als Verlag ist man natürlich daran interessiert, da irgendwie das nochmal neu anzufeuern mit aktuellen Ereignissen und
die Krebserkrankung konnte er ja mit rein, wie es dann war.
Und wie er darüber informiert wurde
genau,
und so.
Genau.
Also es gibt sicherlich genug, wo man das noch anreichern könnte, aber Harry wollte wohl keine überarbeitete Fassung. Das heißt, er verschont seine Familie mit weiteren Indiskretionen. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Es wird wohl auch keine Interviews im Vorfeld mehr jetzt zu dieser Veröffentlichung seiner zweiten oder der Taschenbuchausgabe geben. Mhm. Und das weist ja irgendwie darauf hin, dass er nach Versöhnung sucht.
Ich hoffe, dass es auch das so ankommt, dann auch im Königshaus. Oder ob es ist dann einfach nur so als, haben wir erwartet. Es wird interessant werden, ob es vielleicht noch mal so eine Ära gibt nach dieser Ära. Ich meine, das Problem ist halt auch, was ich auch schade finde, ist mit Thema Relevanz, Geld verdienen und mit dieser Firma, die Meghan Markle gegründet hat, wo sie ja dann diverse Dinge, Lifestyle-Produkte verkaufen möchte und so weiter. Da denke ich mir immer so, das ist noch so ein Versuch, dann doch noch mal Geld zu verdienen. Da passiert ja nichts, ne?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie, ich glaube, im Frühjahr wurde das irgendwie dann auch wieder unterstellt, der Meghan, sie hätte da das zeitgleich publik gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es zu der Krebsdiagnose von der Kate war oder so. Auf jeden Fall, das ist auch schlimm. Also der Meghan wird ja auch immer irgendwie unterstellt, dass da ein gewisses Kalkül, wann sie mit was an die Öffentlichkeit tritt.
14. März war das, nicht gerade.
Ach, guck mal, dann war das tatsächlich so im Umfeld von Kates Diagnose oder zumindest der Veröffentlichung von der Diagnose. Ja. Also man muss auch an dem Punkt, muss ich jetzt auch mal tatsächlich für die Meghan eine Lanze brechen. Egal, was sie macht, es wird von den britischen Medien wirklich auf die Goldwaage gelegt, was sie sagt.
Ja,
und jede Geste wird interpretiert.
Ja.
Und es wird auch immer was rein interpretiert.
Ja.
Also, sie sind ihr halt nicht mehr besonders wohlgesonnen. Ich finde das immer wichtig, dass jeder hat dem Harry auch gewünscht, glücklich zu sein. Und auch für den Schritt aus dem Königshaus auszutreten, treten, hat ein Mann ja auch Verständnis. Ne? Also ich meine, das muss ja auch möglich sein. Wir sehen ja auch in anderen Königshäusern, dass das auch geht. Mhm. Aber sein Name bleibt eben halt auch eine Verpflichtung, eben loyal zu bleiben zu der Institution. Das ist immerhin das Staatsoberhaupt eines Landes und auch von verschiedenen Ländern, wenn man den Commonwealth of Realms berücksichtigt. Mhm. Also ich finde, kann man auch eine gewisse Loyalität und auch einen gewissen Respekt erwarten. Und wir haben halt auch gesehen, dass dieses Recht auf Selbstverwirklichung, was so ein Zweitgeborener hat, dass man das eben halt auch im Einklang mit der Krone leben kann.
Das.
Also ich finde da halt die Söhne von der Königin Beatrix der Niederlande.
Heute, zum Beispiel.
Heute Prinzessin Beatrix, also die Geschwister von Willem Alexander.
Ja.
Die haben das doch eigentlich sehr gut gemacht.
Ja.
Friso. Mhm. Ich finde ja immer, der ist ein ganz tolles Beispiel, der ja leider bei einem
Skiunfall da.
Ja, bei so einem Lawinenunglück ums Leben gekommen ist vor 10, 11 Jahren.
Ja.
Aber der hat das ganz toll gemacht. Also der hat erstmal studiert, Doppelstudium gemacht, sein Bruder auch, die beiden Konstantin und Friso. Super. Aber da haben halt die Eltern auch sehr drauf geachtet. Die haben von Anfang an gesagt, ihr müsst in der Lage sein, auf eigenen Füßen zu stehen und ihr müsst ein Leben leben können, das euch glücklich macht. Und das ist denen halt gelungen. Und zumal der Friso ja auch aus dem Königshaus ausgetreten ist, weil die niederländische Regierung kein Einverständnis zu der Hochzeit mit seiner Frau gegeben hat. Aber zu diesem Punkt kam es in England gar nicht.
Ja,
also
richtig.
Da musste niemand ein Einverständnis geben.
Ja.
Aber man hätte vielleicht, im Nachhinein ist man immer klüger, ich weiß, aber sagen müssen, super mit Meghan, aber entweder ihr wartet noch 2 Jahre bis zur Hochzeit, dass die Meghan sich quasi erstmal irgendwie das anguckt, oder ihr lebt auf freien Füßen. Also ich meine,
die
Hochzeit kann auch den Schritt nach draußen bedeuten.
Ja, genau. Also man hätte es vielleicht anders anpacken können. Also nach diesem, ich sag's jetzt mal, Niederlande-Modell, ne?
Ja.
Also wenn man so will, ja.
Du kannst ja als Meghan in das Königshaus rein, Entschuldigung, in die Königsfamilie rein heiraten, aber sie hätten mit diesem Schritt auch aus dem Königshaus raus heiraten können. Du musst ja immer die Institution von der Familie auch
trennen. Ja.
Aber sie wollten irgendwie alles und das hat nicht funktioniert.
Nee. Also ich hoffe, dass sie glücklich sind, dass Harry einen schönen 40. Geburtstag hat. Bisschen auch melancholisch, dass er nicht vielleicht in Großbritannien einfach so mit seinen Freunden feiern kann oder im Kreise der Familie auch feiern kann, ja, wie auch immer. Ich meine, wir wissen jetzt ja dann nicht, wie er dann letztendlich feiert, es sei denn, er macht's publik, ja, oder wir kriegen das irgendwie mit, ne?
Es ist ja auch geglückt, dass er in Großbritannien war. Und das haben wir alle erst im Nachhinein erfahren. Er war bei der Beerdigung von seinem Onkel. Das war der Mann von Dianas Schwester. Und das haben wir im Nachhinein erst erfahren, dass Harry bei dieser Beerdigung war. Und William auch. Ob es dann Kontakt gab zwischen den Brüdern, das weiß ich nicht. Aber das ist etwas, was ich Harry, aber auch dieser ganzen Familie wünschen würde, dass die wieder in den Kontakt treten. Vor allen Dingen, ich meine, es gibt eine doppelte Krebsdiagnose in dieser Familie. Vor allen Dingen, die seinen Vater betrifft. Die betrifft ja den Harry auch, aber natürlich auch dramatisch mit der Kate, weil das seinen Bruder halt auch so betrifft und die Kinder. Das ist etwas, worüber man immer hofft, dass Harry also auch zur Besinnung kommt und diese Familie sich darauf besinnt, was eben wichtig ist, nämlich die Familie.
Es kann gut sein, dass das passiert. Also ich meine, dass es vielleicht in den nächsten 10 Jahren passiert, dass es da irgendeine Annäherung geben wird und auch eine Ära nach König Charles, ich meine, die dann auch irgendwann sein wird, dass sich da das vielleicht auch nochmal ändert.
Naja, es gibt ja Planungen für die Zeit des nächsten Thronwechsels. Mhm. Natürlich muss
Klar,
es die
muss
immer
es ja geben. Ja.
Charles ist nicht mehr der Jüngste. Charles ist ein kranker Mann.
Ja.
Dennoch, wir wissen ja nicht, wie gut er den Krebs besiegt hat, vielleicht schon.
Mhm.
Wir wünschen ihm auch, dass er noch sehr lange leben wird. Dennoch muss diese Familie immer darauf vorbereitet sein, auf einen Thronwechsel. Und es heißt, dass in einem Thronwechsel der Harry in Williams Planung nicht vorgesehen ist, also auch nicht als Teilnehmer.
Was ich glaube, was wirklich schlimm für ihn war, als ihn dann halt nach Maxit diese ganzen militärischen Ehrentitel entzogen worden sind und dass er keine Gala-Uniform mehr tragen darf und so weiter, ja. Und was auch besonders hart war, als er hinter dem Sarg seiner Großmutter gelaufen ist, normalerweise hätte er eine Gala-Uniform getragen, ja. Also ich glaube, das sind schon so Dinge, das waren schon einschneidende Dinge für ihn auch, ja. Auch wenn er es aufgearbeitet hat in Therapiestunden und so weiter und da bestimmt auch auf einem guten Weg ist, aber ich glaube, das hat ihn mit Sicherheit getroffen.
Ja, er scheint sich offenbar über die ganzen Konsequenzen nicht bewusst gewesen zu sein, sondern er dachte immer noch, es geht irgendwie für ihn
irgendwie weiter
aber eben kein Half-in, Half-out, wie die Queen gesagt hat.
Ein schönes Schlusswort. Liebe Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, wir haben nach, also sagen wir mal, die Zeit nach dem Kennenlernen von Meghan und Harry, alles Wichtige, glaube ich, jetzt drin. Oder hättest du noch, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall nochmal ansprechen, bevor ich dich gehen lasse?
Also es gibt schon irgendwie so ein paar Punkte, finde ich, weil das ja doch irgendwie so dicht war, diese letzten Jahre. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, liebe Annelie, habe ich den Austausch sowieso erstmal wieder sehr genossen. Und ich finde, der war auch sehr ausführlich. Und die wichtigsten Punkte haben wir doch angesprochen, auf jeden Fall.
Ja, und an der Stelle würde ich jetzt sagen, wir wünschen Prinz Harry alles Gute zu seinem 40. Geburtstag. Dass alles gut wird und dass er irgendwie glücklich und zufrieden ist. Ne? Nicht nur so nach außen hin macht, als ob, sondern mit seinen Invictus Games, vor allen Dingen da geht er ja auf. Und ich bin auch froh, dass er das immer noch macht und so sein Thema ist. Ne?
Das ja, ist und da ist er halt ist, ne? relevant. Da wird er, dafür wird er ja auch geschätzt.
Ja.
Ich meine, als er letztes Jahr hier in Deutschland war für die Invictus Games, ich meine, da wurde er auch gefeiert.
Natürlich.
Und man hat ihn auch da als sehr glücklichen Mann da auch gesehen. Und ich werde nie vergessen, ich meine, der war im ZDF Sportstudio.
Genau.
Das war ja auch irgendwie ein doller Auftritt von ihm und total sympathisch. Also das ist etwas, was er großartig macht und ich schließe mich deinen Glückwünschen an. Ich wünsche Prinz Harry alles Gute zum Geburtstag. Eigentlich kann ich ihn wirklich gut leiden. Ich hoffe, dass er glücklich wird und dass er vielleicht sich eben auch auf das besinnt, was wichtig ist im Leben. Und da gehört nämlich auch seine Familie dazu.
Ja, das sehe ich auch so. Das wünsche ich ihm auch. Einen Frieden mit der Familie und dass sie vielleicht alle mal zusammen Weihnachten feiern. Wieder mal in Sandringham. Und auch, dass Meghan Markle damit auch gut leben kann.
Ja, also ich meine die Enkelkinder, wer weiß, ob die Enkelkinder nicht auch da was versöhnen können.
Ich hoffe es.
In diesem Sinne,
Happy Birthday, Prince Harry. Liebe Julia, ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal live mal wieder treffen. Hab einen wunderschönen Tag.
Mach's gut, Annelie.
Ja, du auch. Dankeschön.
Danke, ciao.
Ciao. Und liebe Podcast-Fans, macht's auch ganz gut. Schreibt mir. Ich freue mich über eure Nachrichten, Mails. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.